It's a musical.
One Desire. Der Podcast über YouTube auf meinmusikpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von One Desire, dem Podcast über YouTube bei Mein Musik Podcast. Und ich begrüße meinen Mitstreiter natürlich auch heute wieder, Sebastian.
Wunderschönen guten Tag, Lars.
Hallo, hallo, hallo. Ja, die Disco-Kugel ist zerplatzt, möchten wir sagen. Haben wir letztes Mal ausführlich behandelt, die Periode rund um Pop und Pop-Mart. Jetzt gehen wir mal zu einem neuen Milestone. Ja, 4 Jahre weiter und dann der Beginn des neuen Millenniums plus einer Periode mit 2 richtig knackigen Alben, die U2 ja weiterhin zum Milestone machen oder für uns zum Milestone gemacht haben. Was ist es denn?
Ja, ist erstmal halt Walk On, so haben wir es ja genannt, ist die Folge, wo es dann eben How to Dismantle an Atomic Bomb als zweites kam und vorher eben noch All That You Can't Leave Behind.
Ja, werden sperriger, möchte man sagen.
Ja, man könnte auch die Folge nennen, was soll der Mist mit den langen Titeln?
Ja, genau so sieht's aus. Meistens ja dann auch aus einem Songtitel wie bei Walk On, All That You Can Leave Behind, ist das da mit drinne, ein sozusagen Textzitat, der dann zum Albumtitel geworden, das dann zum Albumtitel geworden ist.
Haben sie aber immer schon gern gemacht. Kürzer mit.
Ja, da war es noch kürzer, war es ein bisschen knackiger auf dem Punkt. Aber warum ist genau diese Periode dann auch ein Milestone?
Ach, die Frage an mich.
Ja, natürlich.
Ja, das Milestone, ja, gab ja wirklich einen Cut. Die haben das Bunte rausgenommen und wieder Schwarz-Weiß-Fotos entdeckt. Man kann es darauf zum Beispiel reduzieren.
Genau, der Spaß ist so ein bisschen, also die Party ist vorbei, hat man so den Eindruck gehabt, sondern man ist jetzt weitergegangen, ja, in seinem musikalischen Schaffen, so ein bisschen back to the roots und das werden wir heute dann auch hier beleuchten.
And we've never ever had an album that's done as well on that level. I think what happened with Pop was that
wir hatten niemals ein Album auf diesem Level. Ich glaube, was bei Pop geschah, war, dass es nur ein Teil war von diesem ganzen Megatour, Mega-Album-Zeug. Wir haben uns da reingestürzt, vor allem auch in die Tour, und mussten die ganze Zeit erklären, vor allem den Fans, was die Platte soll und warum wir Interesse an Dance-Music hatten. Das war so ein Moment, wo die Leute wahrscheinlich nicht mehr wussten, was wir eigentlich vorhaben.
Moment, I think, where people just seem to lose track of what we were up to.
Ja, wir haben gerade The Edge gehört, Sebastian, wie er sozusagen diese Periode Pop abgehakt hat.
Ja, 2 Jahre aus dem Interview, was er dann eben zu der neuen Platte eben ja geführt hat. Die wollten halt weg von dem Abgelenkten, was sie festgestellt haben. Das war ein bisschen alles zu abgelenkt. Die Leute haben auf andere Sachen geachtet, nicht so sehr auf Musik. Und da wollten sie halt wieder zurück.
Ja, auch ein Stück weit verständlich. Auch mir ging es so. Ich glaube auch ganz vielen anderen U2-Fans, die, ich will nicht sagen, ein Stückchen weit aufgeatmet haben. Aber als dann insbesondere dann auch so die erste Single rauskam, rund um All That You Can Leave Behind mit Beautiful Day, das war so ein, jawohl, da sind sie wieder. sind zurück. Das ist so, kann man so verstehen, du kommst nachts um 5 aus der Disco und legst dann nochmal eine ruhigere Scheibe auf mit der Mucke, die vorher nicht gelaufen ist.
Ja, man hat ja auch zumindest hier in Deutschland ja eigentlich ja nicht unbedingt die ganze Single schon gekannt, aber Olympia war ja immer Olympia. Beautiful Day, ja, der, ja,
der Titel der vom ZDF
und
damals.
Ja, ja, hat man da immer gehört und das hing mir natürlich auch gleich im Ohr. Was natürlich aber vorher in den 90ern auch schon immer der Fall war, natürlich mit vielen Songs.
Ja, aber ich glaube, sie haben auch gemerkt, und deswegen nenne ich All That You Can Leave Behind dann auch immer gerne die Midlife-Crisis von U2, nachdem jetzt sie alles gemacht haben, so aufgestrebt sind, Karriere gemacht haben, die Party gefeiert, das ausgekostet, und dann haben sie sich gefragt, was machen wir eigentlich hier? Was ist unsere Quintessenz? Was ist unser, sagen wir mal, Vermächtnis? Wo wollen wir eigentlich noch mit hin? Und das kommt da auf dem Album ganz gut raus. Auch alleine, was so die Themen insgesamt angeht.
Ja, wir haben ja auch eigentlich den Untertitel eben Back to the Roots oder werden U2 einfach nur erwachsen. Ne, die haben jetzt die 40 überschritten. Diese Midlife Crisis, die fangen ja eigentlich normal ja immer später an, aber.
Ja, aber in dem Fall passt es ganz gut rein. Also, wenn man, bleiben wir bei Beautiful Day, das Thema mit ein Mann, der alles verliert, hat aber einen tollen Tag, weil er wieder bei Null anfangen kann.
Er weiß, jetzt geht's nur noch, kann es ja eigentlich nur noch bergauf gehen. Okay, haben sie jetzt alles verloren, ist natürlich eine andere Sache. Das eigentlich
nicht. Nee, das nicht, aber sie machen aber sich Gedanken
geerdet,
darüber.
Sie sind ein bisschen geerdeter nochmal geworden. Haben natürlich auch wieder viele Erfahrungen gemacht in der ganzen Zwischenzeit. Auch ein Punkt zum Beispiel, worauf später nochmal ein bisschen intensiver wahrscheinlich auf hinausgehen. Jubilee 2000 zum Beispiel.
Ja, genau. Diese ganze Charity-Geschichte, die ja U2 immer schon ausgezeichnet hat, das ganze Benefit, das ganze sich für irgendwas engagieren und einsetzen, das haben sie auf ein nächstes Level gehoben. Aber wie gesagt, da gehen wir nachher dann nochmal genauer drauf ein. Ja. Aber wie gesagt, sie haben sich das, glaube ich, genommen, diese Zeit, haben auch drüber nachgedacht, haben sich selber nochmal reflektiert und sind dann hingegangen und haben gesagt, okay, was ist denn der Kern? Was ist denn unser Nukleus? Wofür wollen wir eigentlich stehen? Musikalisch, aber auch persönlich, menschlich etc. Und das kommt auf All That You Can Leave Behind sehr, sehr stark raus, finde ich, wenn man sich auch gewisse Sachen anschaut oder auch anhört. Peace on Earth ist so ein Ding. Heaven on Earth, we need it now. Ne? Ja. Wo er dann auch ganz klar singt, Heaven on Earth, we need it now. Also das ist ja eine ganz klare Forderung
letztendlich. Ja, da ist ja der Grund wohl irgendwie gewesen, dass ja eigentlich dann wieder der Irland-Konflikt da wieder aufgetreten ist. Gab ja dann nochmal Anschlag, glaube ich, 99 oder sowas. Was er da drin verarbeitet hat, sagt er auch selber, dass, also Bono sagt ja selber, dass eigentlich so einer der wütendsten Songs.
Da war er angry. Ja. Sagen wir es mal so. Ja. Aber klar, das sind alles so Sachen, also da merkt man dann halt auch, sie haben nochmal, sind nochmal in sich gegangen, so würde ich es beschreiben wollen.
Ja, haben natürlich eigentlich wie bei allen Alben natürlich ein bisschen Erfahrung wieder mit einfließen lassen. Hier vielleicht nochmal, was das Erlebte angeht, nochmal ein bisschen stärker. Der Vater von Bono wurde eben, dann ist an Krebs erkrankt ja auch in der Zeit.
Es war die Zeit dann auch dann mit dem 11. September, ja. Was dann die Band auch nochmal, dann gerade was die Tour angeht, auch nochmal sehr beeinflusst dann hat. Ich erinnere an den Super Bowl-Auftritt, den sie da auch gehabt haben, vor einem Millionenpublikum. Also das war eine sehr, sehr bewegte Zeit, auch für die Band selber, was man an den einzelnen Bandmitgliedern auch nochmal ausmachen kann. Gerade Beispiel Adam.
Es gibt auch positive Nachrichten natürlich eigentlich. Ne? Adam, man wusste es ja nicht so wirklich eigentlich, was mit ihm mal so zwischenzeitlich war. Er hat ja...
Drohte ein bisschen abzugleiten, so hinter den Kulissen.
Bei der Suti Vito hat er ja ein Konzert auch mal verpasst. Letztendlich hat er dann ja doch mal gesagt, dass doch Drogen und Alkohol doch ein bisschen heftiger mal war. Er hat
ein bisschen viel Party gemacht, sagen wir es mal so.
Ja, ja. Und auch mit Models da abgehangen, mit Naomi Campbell, war ja mal liiert.
Ja, also kurz vor der Hochzeit, was man so lesen durfte und so. Aber das hat sich dann auch so ein bisschen relativiert und das sah man dann auch optisch. Also gerade auch, wie er sich dann auch ein Stück weit verändert hat, von dem, wie er dann hinterher dann auch aussah. Also
es war ja auch denn die erste Platte oder seit langem die erste Platte wieder, wo er wirklich nüchtern war. Er wurde ja dann zum Teetrinker, hat uns alles andere weggelassen, also den ganzen Tag nur noch Tee getrunken. Irgendwann hat er auch noch die Kimonos angezogen.
Ja, richtig, auch genau. Schöne Fotos. Also er hat sich dann, ich glaube, da gab es dann nochmal eine Weiterentwicklung. Das meine ich auch damit, von wegen, dass man jetzt, nachdem man alles gesehen hat, man hat die Welt gesehen, hat man sich dann überlegt, was macht mich denn aus? Und ich glaube, man hat ihm bestimmt auch ein Stück weit öfter mal ins Gewissen geredet. Also jetzt rein Adam gesehen, aber auch natürlich die anderen, die haben sich auch überlegt, was. Im Bono zum Beispiel, was mache ich jetzt mit meinem Einfluss, mit meiner Power, mit meinem, dass mich die ganze Welt kennt, für das, was mir eigentlich am Herzen liegt. Und das ist auch, ja, ich denke mal, ein ganz entscheidender Punkt für diese Periode, wo dann U2 unterwegs gewesen sind, so rund ums Millennium.
Das Tolle dabei ist ja eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, wie gut die eigentlich mit ihren Themen oder mit ihren Problemen sowas umgehen. Davon hat man halt nichts gewusst. Das war nie Thema. Die haben das nie außen gesprochen, die haben das wirklich alles inbehalten und ich denke mal, das ist auch ein Rezept, warum die eigentlich ewig zusammen sind, nur die vier Mann.
Kein Stoff für Yellow Press eigentlich insgesamt.
Ja, eigentlich schon, aber es wird nicht weiter befüttert.
Ja, genau, das tun sie nicht. Und wie Adam das Ganze ja auch letztendlich eingeschätzt hat, insbesondere auch das Album All That You Can Leave Behind, das hat er auch in einem Interview 2020 sogar erzählt.
Ich denke, es ist ein Zurückkehren zu den Songs. Es geht um einfache Aufnahmeprozesse und die Arbeit mit Brian und Danny. Es sind tolle Songs und wenn ich jetzt zurückschaue, sage ich 20 Jahre später, wow, das war echt eine Leistung. Und die Songs zeigen die Reise, die wir hinter uns haben, unser halbes Leben lang. Es war das Ende der ersten 20 Jahre und sehr beeindruckend für uns. Nicht schlecht also, um wieder neu anzufangen.
Ja, wenn man sich die Songs eigentlich mal anschaut, anhört natürlich von All That You Can't Leave Behind. Gibt es eigentlich eine schöne Kurzversion davon eigentlich?
Ne? Leave Behind vielleicht. Hat sich noch nicht eingeschlichen bei mir, sagen wir es mal so.
Ja, wenn ich mal jetzt mal, ich nehme mal einen Song raus, Kite.
Wunderschöner Song, ja.
Gehört für mich eigentlich so wirklich in die Region Bad. Wizards Out You. Mhm. Die haben es ja auch nochmal 2005 ja dann nochmal Down Under in einer nochmal verbesserten Version gespielt mit hinten raus so ein geniales Solo. Er hat zwar immer wieder rumprobiert, aber in dieser Version, die sie mal veröffentlicht haben.
The Last of the Rockstars, when Hip-Hop drove the big cars.
klingt super, der Song. Und auch textlich, was dahinter steht, finde ich auch für mich als auch ein relativ junger Papa großartig.
Ja, großartig. Oder? Vor allen Dingen auch, man merkt es richtig musikalisch, wie sich dieser Song aufschwingt. Das ist wie ein Vogel, der sich in die Lüfte erhebt. Oder ein Drachen, der tatsächlich...
Ja, er nimmt dich ruhig mit
und hebt dich eine Nummer höher. Übrigens auch, das ist so ein Punkt, der da auch auf dem Album, glaube ich, eine große Rolle gespielt hat, insbesondere auch textlich. Dieses Erreichen eines höheren Zustandes, wie in Elevation auch thematisiert.
Ja, da steigen sie auch ein, um höher zu kommen.
Genau, was das angeht. Also das ist so ein Punkt, wir wollen mit dem, was wir erreicht haben, noch mehr erreichen. Ja, sagen wir es mal so. Also wir kommen zurück, wir gehen zurück zu den Wurzeln, musikalisch Stück weit. Klingt ja alles ein bisschen mehr nach den früheren U2, wenn man so sagen möchte, auch wenn es nicht die 80er, weil es nicht die 80er sind, nicht die 80er U2. Aber um dann, sag ich mal, abzuheben oder durchzustarten auf eine höhere Ebene. Also bei Star Wars hätte ich jetzt gesagt, das ist Obi-Wan Kenobi und Yoda
wo der Mantel runterfällt
und du bist jetzt in einer anderen Sphäre, sagen wir es mal so. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, der dabei bei U2 auch eine Rolle spielt, was sie auch dann, ich sag mal, oder wo sie sich dann insgesamt auch komplett untergeordnet haben, merkt man dann auch ein Stück weit diesem höheren Selbstzweck mit dem, was sie sich engagiert haben. Also Jubilee 2000, hast du dann schon...
Ja, das war ja so ein Anfang, wo...
1999,
auch, ja. Wo man ja eigentlich doch ein bisschen intensiver eigentlich nochmal so Charity-Sachen angefangen hat, was ja später dann Fortsetzung geführt hat.
Genau. Kann ich auch noch eine schöne Geschichte erzählen, weil ich habe ja Bono und The Edge damals getroffen, 1999 in Köln bei Jubilee 2000. Da war G18 und G8-Gipfel, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwas Großes. Der Bundeskanzler hieß noch, Gerhard Schröder hieß noch der Bundeskanzler. Und Bono ist hin und hat dem für Schuldnerlast Dritte Welt hat er dann am Kölner Dom, die haben da im Museum Ludwig nebenan, haben die getagt, hat er da irgendwie einen Unterschriftensack übergeben mit ganz, ganz vielen Unterschriften, so drop the debt, also lass den dritte Weltländern die Schuld. Und dann wusste ich, weil die hatten hinterher eine Pressekonferenz angekündigt, gegenüber vom Dom. Und ich wusste, dass da auf alle Fälle ich dabei sein werde, weil ich mich akkreditiert hatte als Journalist. Und hab dann gewartet. Und das sollte eigentlich erst in einer Stunde sein, hab da aber trotzdem schon rumgehangen, da war ganz viel los, ganz viel Publikum, aber alles abgesperrt. Scharfschützen auf den Dächern, dann hast du nicht gesehen. So. Und irgendwann höre ich so Jubel. Und ich so...
Ja, Jubilee halt.
Jubilee, also genau, ein richtiger Jubel. Und merke so, was ist denn da los? Und bekomme mit oder sehe, wie ein kleines Männchen von einem 2,50 Meter Bodyguard begleitet, aus dem Museum Ludwig da über diesen freien Platz läuft. Das konnte man dann sehr gut sehen.
Und trotz seiner hohen Schuhe auch, ne?
Und das war dann halt Bono. Und der ist dann lang gelaufen und wollte dann in dieses Domhaus da gegenüber vom Kölner Dom, wo dann die Pressekonferenz stattfinden sollte, wollte er so in den Seiteneingang rein. Und das war so eine ganz schmale Straße, Rosenstraße, glaube ich, heißt die. So ein ganz, also wirklich eine kleine Gasse. Wer schon mal da war in Köln, geht mal vorbei. Guckt euch das mal an, das ist ganz niedlich da. So, und ich habe das gesehen und habe gedacht, jetzt die Chance, jetzt gehe ich, jetzt geht's los und Abmarsch. Und bin ihm hinterhergegangen. Und das der Bodyguard klopfte dann an der Tür und die Tür war aber zu, wo die rein wollten. Da war nichts von wegen, da kommt der große irische Superstar, jetzt machen wir mal die Tür auf. Nee, der stand halt vor einer verschlossenen Tür.
Hätte man die Klingel nutzen sollen.
Der war tatsächlich Klingel. So, total geil. Auf jeden Fall, ich bin dann hin zu ihm und der Bodyguard sofort sich vor mir aufgebaut, ne? Und Bono packte den Typen dann am Ärmel und sagte, das ist schon okay. Und dann bin ich hin und hab ihm Autogrammkarte hingelegt, beziehungsweise das Cover von Joshua Tree, meinem ersten Album, was ich hatte, und hatte mir vorher bei Karstadt noch einen weißen Edding gekauft. Mhm. Einen weißen Edding, und damit da, wenn ich das Glück haben sollte,
habe ich schon mit Auge gemacht.
Ne? So, aber da habe ich gedacht, dann sieht das auch noch ganz cool aus, wenn der da mit einem weißen Edding bei mir auf dem schwarzen Cover unterschreibt. So. Und vorher natürlich so Hände geschüttelt und ey, great pleasure, und hast du nicht gesehen, er war total freundlich und versuchte dann zu unterschreiben. Und der scheiß Edding ging nicht. Der scheiß Edding schrieb nicht. Und ich habe dann gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und er war total geduldig und versuchte es einmal, zweimal, dreimal, guckte mich dann an und zuckte mit den Schultern und dann zog ich einen Kugelschreiber raus und dann hat er mir das Ding doch noch signiert. Ne? Und dann ist er, dann inzwischen war die Tür dann auch tatsächlich auf, haben sie ihn dann gesehen, dass da einer vor der Tür steht und haben ihn dann reingelassen. Er ist dann auch reingegangen und ich stand da so, weil außer mir, Bono und dem Bodyguard in der Gasse keiner war.
Ja, in dem hast du auch noch ein Foto gemacht gehabt sogar?
Ja, mit The Edge dann später noch, als der da rauskam. Okay. Mit Bono, da habe ich nicht dran gedacht in dem Moment, weil ich so ergriffen war. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, und das sage ich heute hier öffentlich zum ersten Mal, ich bin um die Ecke gegangen, habe geheult. Mhm. Das war ein so starker Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, boah, das ist ja, dem bist du jetzt 20 Jahre musikalisch hinterher gereist.
Wenn komisch, so weil er eigentlich auch nur ein Mensch ist, ne?
Weil er auch nur ein Mensch ist und weil, wenn der vor dir steht, geht er, also mir geht er nur bis zur Brust. Ja, ja, also,
ja. Das fand ich aber faszinierend, weil das Foto ja, genau, mit Edge kenne ich ja von dir, ne? Da finde ich faszinierend, was für einen großen Kopf der hat.
Ja,
das obwohl ist, der auch so ein Kopf kleiner ist.
Ja, ja, genau. Und da gibt's noch eine schöne Geschichte, die Zeit nehmen wir uns hier ganz einfach, auch wenn wir eigentlich schon mit dem Part hier durch sein sollten, aber die Geschichte erzähle ich gerne, weil wann kommt man solchen Stars oder seinen Idolen dann auch mal so nahe. Und die haben dann, insgesamt war ja so eine Aktion, da war glaube ich noch Tom York von Radiohead war noch mit dabei und Bob Geldof und Paul McGuinness. Und die haben dann alle so eine Menschenkette symbolisch gebildet, haben dann irgendwie einmal diesen G8-Gipfel da. Am
Rheinufer lang, glaube ich.
Genau, ja. haben am Rheinufer lang und so weiter, haben sie quasi symbolisch den G8-Gipfel eingekesselt mit so einer Menschenkette. Und hinterher sind die alle dann wieder zurück in dieses Domhaus da. Und ich bin dann, wie gesagt, hinterhergelaufen, habe dann auch The Edge getroffen und kurz mal noch mit ihm erzählt und bin dann weitergegangen und dann liefen Bob Geldof und Paul McGuinness vor mir. So. Und ich habe mir gedacht, na, von dem hole ich mir doch auch mal ein Autogramm. Mhm. So. Ja, von Paul McGuinness natürlich, weil was interessiert mich Bob Geldof? Was Geile war. So, ich bin dahin, hab dann auch ein Auto, wollte auch das Autogramm dann dahin rein oder die Autogrammkarte.
Mit Edding?
Diesmal mit Kugelschreiber. Das Edding, dem habe ich nicht mehr vertraut. So, und Bob Geldof griff schon zu und er wollte schon unterschreiben. Ich gesagt, nee, du. Und dann lachte er so und dann Paul McGuinness lachte noch mehr und hat er dann unterschrieben. Das war ganz schön. Geil. so dann meine Begegnung nochmal mit Bob Geldof. Also das waren prägende Ereignisse, ja, und danach halt, wie gesagt, das Album All That You Can't Leave Behind, wo man ja mich auch dann wieder total gecatcht hat, insbesondere dann auch, ja, was meine Band, was meine Musik, was mein U2 letztendlich auch angeht.
Mhm. Ja, ein großartiger Fragen, Leute. Ich habe sie noch nicht persönlich mal getroffen, wobei, wenn ich sie treffen möchte, dann am liebsten eigentlich auch gleich mit Instrumenten,
ja,
und mit den Lieder spielen. Ist mir, glaube ich, da sogar wichtiger als ein Pläuschen, aber auch das würde ich natürlich machen.
Aber wir haben ja, was All That You Can't Leave Behind angeht, ja auch eine Menge, Anführungsstrichen, Erfahrung, weil wir ja auch mehrere Konzerte auf der Tour dann auch besucht haben.
Ich war schon hinterhergereist, ne?
Auch schon wieder Köln, ne?
Was ist das eigentlich? Köln, da bin ich ja zum zweiten Konzert mit hingekommen, dann sind wir ja, haben wir rüber gemacht nach München.
Ja, genau. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, und das ist so ein Ding, meine Vorgruppe war noch der Reichsbürger, wenn du dich erinnerst, und seine Kumpels.
Ja, ja.
Ja, wo ich auch gesagt habe, okay, also klar, singen kann der, aber der Rest ist natürlich für einen Eimer. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, von den ganzen Konzerten, die ich miterlebt habe, auch von U2, die haben ja angefangen, glaube ich, mit Elevation, dann Beautiful Day und dann I Will Follow und auf jeden Fall waren die ersten vier Lieder und danach war ich durch.
Gleich war ein Bude.
Ich war wirklich, da stand dir der Bratensaft knietief in der Rinne da in der Kölner Halle da. Mhm. Und danach hätte das Konzert vorbei sein können und ich hätte gesagt, wäre das Geilste überhaupt gewesen, weil da hast du Platten. Danach ging das noch knapp 2 Stunden. Ja, also da muss ich wirklich sagen, da haben die auch insbesondere auch mit dieser Bühnenkonstruktion, mit diesem, wir laufen mal um dieses Herz darum, was sie sich da letztendlich ausgedacht haben, auch noch eine Menge, ja, ich sag mal, für die Nähe zu den Fans insgesamt auch noch mal getan.
Auch sehr
und gezeigt,
bewusst,
dass sie auch die beste Liveband sind, kann man auch nicht anders sagen.
Ja. Ich tue mich mal schwer zu sagen, natürlich ist die beste Liveband die oder die.
Ja, man hat nicht alle gesehen.
Der persönliche Geschmack ist natürlich auch mal mit dabei, aber die können ja schon ganz gut da mal live auftreten. Auch Noel Gallagher hat ja selber gesagt, dass die einfach großartig sind als Liveband. Ne, und der hat ja auch eine gewisse Erfahrung.
Ja gut, der Frontman von denen, also Oasis, der hat sich ja nie bewegt.
Nee.
Also wenn es danach geht. Gut, aber...
die sind ja dann in die Halle gegangen. Es wurde wieder kleiner. Nachdem wir vorher... Genau. Okay, so TV hatten sie ja auch erstmal in der Halle angefangen. Aber die Tournee haben sie ja bis auf ganz wenige Ausnahmen ja komplett in der Halle verbracht. Was natürlich, finde ich, für einen Fan eigentlich echt toll ist. Ich finde jetzt Konzerte, wenn ich jetzt 100 Meter weit weg sitze, eigentlich nicht so toll. Das ist geil für die vorne stehen, erst recht für die Künstler selber. Aber ich mag es eigentlich lieber in der Halle, wenn man eigentlich auf jedem Platz eine ganz gute Sicht hat. Haben sie auch dann gemacht, sind in die Halle gegangen, alles runtergefahren. Heißt nicht, dass das nicht aufwendig war, die ganze Tour. Die war fast genauso aufwendig wie vorher, alles andere auch. Aber es war halt ein bisschen dezenter.
Ja, und gipfelte dann aber in so einem riesen auch Konzertereignis, Slane Castle.
Ja.
Wobei es auch ungewöhnlich war, dass U2 ausgerechnet von der Tour DVDs oder so veröffentlicht haben mit Boston und mit Slane Castle.
Es war ja so eine Faninitiative, dass die auch Slane Castle hier rausgebracht haben.
Ja, das war auch richtig so, weil Boston fand ich so überschaubar insgesamt. Also es war jetzt nicht, gehört nicht zu meinen Lieblings-Live-Konzerten auf DVD.
Ist auch eine Compilation ja aus den zwei Konzerten.
Ja, also da kommt so, das Feeling kommt nicht so richtig rüber, obwohl U2 da eine Menge gemacht haben, um das auch nochmal rüberzubringen. Alleine die Version Bullet the Blue Sky, wo er in die Rolle des Attentäters auf John Lennon schlüpft und sich hinterher einen Kopfschuss verpasst.
Ja.
Das habe ich live, insbesondere auch mit diesem Intro, sowas Intensives, habe ich auch noch nie erlebt vorher, was das angeht. Also das war schon echt krass.
Kann man sieht den Rock'n'Roll Piep. Ist ja mittlerweile ja veröffentlicht ja mit einem Piep-Ton dazwischen. Aber was man da auch sieht, weil ein Boston-Konzert ist ja, dass da hatten ja Edge und Larry ein bisschen Trouble gehabt bei Gone, weil irgendwie ein Spektrum weggeflogen, irgendwie sowas, musste mit der Hand weiterspielen, Ende des Songs, und das ist halt eine 12-seitige Gitarre, mit den Fingern musste der da weiterspielen, das tut dann weh und der hat dann nicht aufgehört, ne, obwohl der Larry das gesehen hat, und da hat er noch seine Gitarre auf den Boden geschmissen, das sieht man ja in dem Konzert.
Ja, ja.
Die Version selber, die man hört, ist von einem anderen Konzert Boston, aber die Bilder in dem Moment sind Edge von dem Konzert, wo er seine Gitarre wegschmeißt. Sogar tritt, glaube ich, noch. Das gute Stück.
Ja, also insgesamt auch sehr, sehr emotional und auch, ich sag mal, voll auf die 12, muss man ganz ehrlich sagen. Und nochmal zurückzukommen zu Slane. Ich meine, Vorgruppen Red Hot Chili Peppers und Coldplay, das ist schon, ne, und dreimal ausverkauft, 96.000 Leute, und dann stirbt auch noch Bonos Vater kurz vorher und er geht trotzdem auf die Bühne. Warum hat er das gemacht? Was meinst du?
Ich glaube, das ist die beste Art für ihn, sowas zu verarbeiten einfach. Klar, er konnte sich natürlich auch noch ein bisschen darauf einstellen, weil sein Vater war ja schon krebserkrankt, das ist ja jetzt kein Schockmoment gewesen, nehmen, dass das ganz überraschend, dass er ganz überraschend verstorben ist. Und ich glaube wirklich, zum Verarbeiten ist das, glaube ich, sein Ding. Er ist ja sowieso, wenn er singt, immer sehr impulsiv und geht in sich und bringt alles raus. Ne? Ja. 85, 84 haben sie auch lustig gemacht natürlich darüber im Stadion, hast du ja auch mal erzählt. Bei den Aufnahmen da.
Ja, Brighton,
bei den Aufnahmen. Ne? Ja. Und das braucht er, glaube ich, dann zum Verarbeiten. Und Ich weiß nicht, ob dadurch das Konzert besser war oder nicht, ist, glaube ich, auch völlig unwichtig.
Nee, allein, dass das gemacht hat, ist für mich schon sehr bemerkenswert, ehrlich gesagt. Also auch so dieses, ich will jetzt mal nicht sagen, da hat irgendwie vielleicht auch noch Kohle im Hintergrund eine Rolle gespielt oder dass das Ding jetzt hätte abgebrochen oder verschoben. Der war auch seine Entscheidung. Aber auch das zu machen und eben nicht 96.000 Leute zu sagen, ihr Pech gehabt, was das angeht.
Jetzt, damit zeigt man, oder man sieht auch eben, dass die das wirklich nicht aus irgendwelchen Businessgründen machen, dass sie auf Tour gehen, dass sie auf eine Bühne gehen, sondern dass die immer mit Herzblut dabei sind. Und man,
zumindest
und
vermitteln Grund, sie, dass das da eine Menge Geld im Spiel ist. Das ist, glaube ich, schon der Fakt. Also die sind ein Konzern mittlerweile, ein Musikkonzern.
Das ist ja völlig klar, aber die gehen aber nicht auf eine Bühne, nur um Geld zu verdienen, sondern weil es ihnen Spaß macht. Und die geben halt möglichst immer richtig Gas, jedes Konzert. Das ist halt deren Anspruch.
Und auch deren Essenz, möchte ich mal sagen.
Ja.
Ja, das waren Songs am Anfang des Millenniums.
Party.
DJ Ötzi, was war das? Ozone oder was? Ach du meine Fresse, habe ich nur so gedacht.
Ja, ich glaube, das waren die Nummer 1 jetzt irgendwie des Jahres, jeweils 2000 und 2004.
Ja, genau in dieser Periode, also nach All That You Can Leave Behind und dann ja natürlich auch zu Beginn der Veröffentlichung oder rund um die Periode How to Dismantle an Atomic Bomb. Also
die Bombe.
Die Bombe. Man sehe es uns nach, aber bei U2-Fans hat sich das, glaube ich, dann in dieser Kürze oder dieser Kurzversion eingeschlichen. Thematisch, natürlich textlich, insbesondere sehr schwerpunktmäßig auf dem Tod von Bonos Vater, dass er das dann sehr, sehr häufig auch sehr, sehr stark verarbeitet hat. Ja,
sehr zentraler
sehr Moment zentraler des Punkt, Albums. Ja, und natürlich auch gipfelt ja in so einem Song wie Sometimes You Can Make It On Your Own, wo sie ja auch nochmal Grammy mit abgeräumt haben, Song of the Year.
Ja, geschrieben das hat er den ja eigentlich auch schon zum Tod seines Vaters, hat dann, glaube ich, ja sogar bei der Beerdigung gesungen.
Ja, genau.
Sicherlich war er da noch ein bisschen anders, der Song, aber da haben sie den wirklich dann mit auf die Platte genommen. Jedes Konzert gespielt. Sometimes you can't make it on
your own. Aber im Grunde reden wir von U2s erstem Rockalbum, so wurde es jedenfalls immer gesagt.
Ist es so? Ja, ist denke ich schon rockiger, also so leichter. Ja, nicht ganz so
leicht und rockig, jetzt schwer, das muss man mal erklären. Jetzt.
Nicht so schwertriefend, nicht so schwermütig an jeder Stelle. Edge sagt da ja auch, dass die dort weniger Experimente gemacht haben, weniger rumprobiert haben. Aber dafür finden sie, dass jeder Song passt. Also jeder Song sitzt, keiner fühlt sich an wie ein Lückenfüller. Jeder ist gut für sich, auch wenn er dann nicht so schwermütig vielleicht ist, wie vieles auch eigentlich lieber mögen bei denen. Deswegen kommt die Platte auch bei manchen Fans, Hardcore-Fans, auch nicht ganz so gut an. Bei mir schon. Ich habe die rauf und runter gehört. Besonders Yahweh zum Beispiel.
Yahweh ist auch, also war eine ganz gute Geschichte dazu, dass die Plattenfirma gesagt hat, seid ihr bescheuert? Ihr könnt doch den Song dann nicht Yahweh nennen hinten raus. Haben sie sich aber durchgesetzt, die Band.
Die dürfen es ja auch.
Also, die dürfen es ja auch. Ja, letztendlich. Sie haben es ja dann auch. Letztendlich sieht man es dann auch bei der Vertigo-Tour. Diese Geschichte, wenn er dieses Stirnband sich bei Sunday, Bloody Sunday, ne, wo ja Coexist draufsteht. Wenn jemand, der so tief im Glauben steht oder so religiös ist, auch in Anführungsstrichen wie Bono in dem Zusammenhang, dass der alle Religionen vereinen möchte am liebsten, das nimmt man ihm auch ein Stück weit ab, dass er tolerant ist gegenüber den anderen Formen des Glaubens dann auch.
Ja, und das hat er gerade eigentlich die Jahre vorher intensiv ja bestätigt, dass ihm das völlig egal ist. War beim Papst, hat er die Sonnenbrille ihm geschenkt.
Ja, genau, richtig. Wobei wir genau bei diesem Thema sind, denn ich glaube, weil du gerade gesagt hast, The Edge ist hingegangen und hat gesagt, ja, wir haben nicht so viel rumexperimentiert und so weiter.
Ihm hat die Platte richtig doll Spaß gemacht.
Ja, genau. Und ich sag dir auch warum. Weil Bono nicht so oft da war, glaube ich.
Ja.
Der hat nämlich ganz andere Sachen gemacht in dem Zeitpunkt. So hat die Band die Musik gemacht. Ab und zu kam mal der Sänger vorbei und hat mal gesungen.
So extrem sicherlich jetzt nicht, ne?
Ich überspitze
das mal. Aber die haben gegenüber den alten Platten haben die das schon ein bisschen anpassen müssen, da ich das Bono doch viel mehr unterwegs ist. Klar, und je länger oder immer länger brauchen ja dann die Platten auch bei denen. Merkt man ja dann auch am Anfang, zack, zack, jedes Jahr kam eine Platte raus und das haben sich ja doch stark ändern müssen.
Ja, zumindest in dem Rhythmus Platte, Tour, Platte, Tour, Platte, Tour. Das, haben
Platte,
sich,
Tour, Pause ist jetzt.
Ja, ja, genau. Aber das haben sich dann, ja, ich sag mal, schon seit Anführungsstrichen Suropa ja schon abgewöhnt gehabt, in Anführungsstrichen. Entsprechend dauert da auch dann die Songfindung, glaube ich, auch eine ganze Weile.
In der Zeit haben sie ja dann, ja, wirklich ja eigentlich ihre, oder hauptsächlich eigentlich Bono ja wirklich die Charity Ideen haben sie ja eigentlich.
Exakt, deswegen war er auch kaum da.
Ja, ja. Und da hat das ja eigentlich dann wirklich ja professionalisiert. So kann man es nennen. Kann man es auch irgendwie anders nennen.
Sie haben quasi, also er hat, sie haben mal den Wandel vollzogen vom reinen Aktivisten, also einer, der anprangert und der sich engagiert für etwas, zum Mitspieler. Weil er, glaube ich, gemerkt hat, irgendwann, die Leute, die da am Hebel sitzen, die was verändern können, die muss ich beeinflussen. Und die beeinflusse ich nicht, indem ich den dauernd ans Schienbein pisse oder dauernd den Spiegel vorhalte.
Ja. Stand da vor dem Gebäude, wo die Politiker drin saßen. Jetzt ist er reingegangen,
jetzt ist er reingegangen. Man hat sich dazugesetzt, hat mit denen geredet. Und ja, tatsächlich hat er natürlich dann auch die Erfolge mit erzielt. Also so Schulbildung in Uganda habe ich da, glaube ich, noch in Erinnerung, wo dann tatsächlich auch Wirtschaftshilfe von den USA aufgestockt worden ist. Also da hat man dann tatsächlich auch was erreicht. Und natürlich auch insbesondere dann gegen AIDS und ja auch Malaria sich dann auch noch stärker engagiert. Da gibt es ja auch dann die berühmte Red-Kampagne.
Ja, und auch One, die beiden Organisationen hat ja mit gegründet. Also daran sieht man mal, dass das wirklich sehr professionell jetzt von ihm eigentlich gehandhabt wurde. Sicherlich, weiß nicht, ob das, oder nicht jeder Fan findet das natürlich schön, dass er dazu George W. Bush.
Genau, nee, die Band fand es auch scheiße, muss man ja auch ganz klar sagen. Und es ist auch schwierig. Also es ist
aber ihm war es egal, weil ihm war nur wichtig, dass Kohle rüberkommt.
Genau, und dass er seine Ziele, und das meinte ich vorhin, das setzt sich halt ganz gut fort zu dieser All That You Can't Leave Behind Geschichte, dieser höhere Zweck, wofür nutze ich meinen Einfluss, wie kann ich das geltend machen? Und ich glaube, er hat es mal gesagt, auch in einem Interview irgendwann mal, ein Handschlag mit mir oder ein Foto mit einem Handschlag von einem Politiker mit mir, das ist teuer. Also da muss der auch was für anzubieten haben, was das angeht. Aber ja, es passt halt ins Bild, und ich finde das eigentlich auch gut, dass jemand, ein Musiker, diese Möglichkeiten auch nutzt, wenn am Ende des Tages tatsächlich auch, ja, tatsächlich sowas bewegt wird, wie es Bono ja auch geschafft hat.
Ja, ich glaube, es kann aber dann schwierig werden, wenn das vielleicht dann zu sehr mit der Musik oder mit den Konzerten vermischt.
Ja gut, aber das
seine Ansprachen wohnen dann eigentlich auch schon länger, auch bis heute noch.
Ja, das merkt man ja. Ich fand das ja ganz interessant jetzt auch auf den letzten Touren, wo wir waren. Das ist ja, also wenn die dürfen sich nicht noch für zwei, drei Sachen engagieren, weil das kriegst du ja gar nicht im Konzert alles unter. Das reiht sich ja quasi aneinander.
Da muss Bono ja Irland-Konflikt
gegen Hunger in Afrika, dann die Geschichte in Burma, dann was gibt's da noch? Für Frauenrechte mittlerweile ist das ja auch. Also es ist ja ein unwahrscheinlicher Sammelsurium, Umweltschutz sowieso, gegen den Krieg in Syrien und so weiter und so fort.
Weiß, die nächste Tournee gibt es dann keine Vorband, sondern einen kleinen Vortrag von Bono, ja, genau. So vorneweg, wo er sich hinsetzt und liest.
Ja. Aber grundsätzlich finde ich das absolut, also für mich ist es absolut okay, kann man natürlich auch geteilter Meinung sein, was das angeht. Ich weiß auch, dass da viele YouTube-Fans ein Problem mit haben, mit dieser Überperformance, was das Politische angeht und dieses Engagement angeht.
Wobei aber nicht YouTube-Fans noch mehr Probleme damit haben, aber das ist mehr so diese Boulevard-Sache. Gut Mensch, viele sagen YouTube scheiße. Dabei finden die einfach nur blöd, was Bono da macht.
Da ist übrigens
das hat nichts mit der Musik zu tun, ja. Ne?
Ja, nee, hat überhaupt nichts mit der Musik zu tun, aber es wird dann gerne vermischt und nach dem Motto, wenn sie sich da engagieren, ist die Musik dann auf einmal auch doof. Ja, so. Und das ist totaler Bullshit, sinnlos, muss man ganz ehrlich sagen. Was du gerade gesagt hast, in dem Zusammenhang habe ich den Begriff Gutmensch überhaupt das erste Mal gehört. Also 20 Jahre, bevor das jetzt... ich sag mal, missbraucht worden ist, vor allen Dingen insbesondere auch dann im rechten Sprachgebrauch.
Ja.
Damals war das bezogen, also da hat es noch eine ganz andere Konnotation gehabt, wenn du Bono als Gutmensch bezeichnet hast. Da passte das irgendwie letztendlich rein. Wie er das übrigens selber findet, das hat er in einem Interview 2005 zu seinem Engagement da auch mal gesagt.
The reason why I think it's important, Charlie, is that Africa...
Warum das Charity-Engagement so wichtig ist. Es wird immer so getan, ob die Situation in Afrika zum Beispiel ein Fluch sei. Tausende Menschen sterben täglich an einem Moskitostich. Das ist kein Fluch. Auch AIDS ist kein Fluch. Es ist ein Notfall. Ein Notfall, nach dem unsere Gesellschaft beurteilt werden wird, wie wir damit umgehen. Afrika ist die Nagelprobe, ob wir an Gleichheit glauben. Darum sage ich auf der Bühne immer, es ist unser Moment. Ihr lest immer Ende von Apartheid oder Ende des Eisernen Vorhangs. Wir können nicht alle Probleme lösen, aber die wir lösen können, müssen wir lösen.
This is our moment. We can't fix every problem, but the ones we can, we must.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Praxisteil ist wieder angesagt.
Praxisteil. Mhm.
Haben wir das letzte Mal, glaube ich, schon überlegt.
Ja,
oder vorletzte
Jingle,
Mal,
ja.
So ein Jingle. Ne?
Genau, nee. Der Zauber der YouTube-Musik im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten rübergebracht. Heute natürlich mit der Periode All That You Can Leave Behind und How to Dismantle an Atomic Bomb.
Ja, und als erstes will ich mal zeigen, bei Beautiful Day, wie viele Sounds er eigentlich, oder eigentlich da angefangen hat, auch wie viele Sounds er in einem Song unterbringt. Ne, es ist nicht oft immer kompliziert, was er macht. Das heißt, da sind nicht Haufen verschiedene Effekte auf einmal drin, aber er switcht immer zu verschiedenen Sounds.
Ja, wir versuchen
es. Und er nutzt auch gerne ja mal drei Delays.
Oh ja, das
Sachen.
Da sind wir mal gespannt. Gib mal ein Beispiel hier, wie ja,
das
anhört.
Ich chucke einfach mal so die Gitarre an, dann hört man das nämlich mal.
Ja, und hat was, absolut. Ja, ja, also hat er eine Menge hintereinander geschaltet. Ja, ich werde das im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten hier auch mit dem Bass mal begleiten, dass man da so ein bisschen ja, Teppich drunter hat und dann auch mal so hört, wie denn ja, der Gitarrensound oder überhaupt der Sound von Beautiful Day dann auch entsteht. Ja.
Das heißt, Lars spielt da immer schön seinen
Bass. Ich spiel mal so
und du switch mal ein bisschen rum.
Du switch mal ein bisschen rum, genau so.
Zum nächsten Sound. Jetzt kommen wir da wieder mal zu dem alten Sound.
Ja, man sehe die Rhythmus-Schwierigkeit ein bisschen nach, weil wir haben keinen Drummer hier, beziehungsweise auch keinen Klick auf dem Ohr. Haben wir schon mal geklickt.
Und sind auch relativ spontan.
Wir sind
aber einen
spontan,
vierten genau. Sound haben wir dann noch.
Ja. Was ist das für ein Effekt? Also es klingt ja wie so in China.
Das ist ein Pitch-Effekt. Das heißt, er nimmt den Ton und pitcht den eben in dem Fall nach oben, ne, zu einer Oktave oder wie auch immer.
Ja.
Und das klingt dann da halt so, dieser Zwischenteil. Hat er vorher auch schon mal benutzt, wirklich mit so einem Whammy-Pedal, das macht das genau das Gleiche. Nutzt auch gern Tom Morello heißt er, glaube ich, von
Rage Against the Machine.
Hat er eben bei Mofo zum Beispiel. Oder wie heißt der Song nochmal, wo die neue Version ich nicht so ganz so mag? Wie ist doof? Von Achtung Baby.
ja, genau. Even better than the real
genau,
thing.
Danke.
Meine Güte. Ja.
Das ist schon wieder so ein langer Titel.
Ja,
ne? Das ist immer das
Sperrige. The real thing. Ja.
Gut. Ja, und das hat er halt bei vielen Songs, oder mittlerweile bei sehr vielen Songs, dass er wirklich 3, 4, 5 verschiedene Sounds in einem Song unterpackt.
Genau. Und jetzt kommen wir dagegen zur Bombe, wo, ja, ich sag mal so, ich will nicht sagen der Minimalismus oder das nicht ganz experimentelle oder nicht der ganz viele Sound da eine Rolle spielt oder was hast du damit gebracht?
Vertigo oder einmal die rockigen Sachen, ne? Im ersten Fall zum Beispiel Vertigo. Jeder kennt ja diese eine Zwischenversion von diesem Goodie von der U2-Com-Seite. Da ist dann so eine andere Version drauf, die ja viel komplexer ist.
Mhm.
Und die haben das ja dann völlig reduziert dann fürs Album. Ne, da, okay, da nutzt er auch 2, 3 Sounds, aber da klingt das viel roher und erdiger und eben einfach rockiger.
Okay.
Was wir ja auch mal anspielen wollen.
Erdiger, ja? Und rockiger, genau. 3, 4. Ja, so ungefähr ist dann Vertigo ein bisschen mehr auf den Punkt, ein bisschen mehr auf 12. Also überhaupt nicht verspielt, sondern sehr, ja, schnörkellos.
Und es war so schön neu, fand ich, wenn ich mich zurückerinnere. Es war wirklich so echt einfach neu für mich, eigentlich das so zu hören. Weil eigentlich in der Art hatten sie noch gar keinen Song gehabt. Und den habe ich auch rauf und runter gehört damals.
Yeah, 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 yeah. Ja. Uno, dos, tres, catorce.
Ist auch so. Solo dann erstmal wohl einfach, ne? Ne, das fand ich einfach toll zu der, ja, Zeit.
Mit einem,
heute immer noch.
Mit einem sehr bemerkenswerten Video, wo sie in der Wüste festgesessen haben und eigentlich drehen wollten. Und dann, was sagte Bono, hat alles mitgenommen: Schneesturm, Regen, Hagel, Schnee, Hitze. Und irgendwie das Equipment ist noch kaputt gegangen. Am Ende haben sie doch irgendwie ein Video zustande gekriegt. Kann man sich angucken, ist auch ein sehr bemerkenswertes, insbesondere wie sich dann der Boden bewegt. Ja. Stichwort Vertigo.
Auch ein anderer Song, den ich sehr schön finde. Den ich wirklich ganz toll finde, ist ja eigentlich Crumbs.
Oder ja, Crumbs, warum?
From Your Table. Weiß nicht, klingt irgendwie schön für mich. Harmonisch. Ich mag es auch, dieses ein bisschen lockere, ne, nicht immer dieses schwermütige, was ich auch sehr gern mag. Tendenziell bin ich ja schon auch ein melancholischer Typ. Aber auch diese Sachen finde ich dann halt wunderschön. Und die sind auch dann wiederum rockig. Ist ja auch bei der Bonus-DVD irgendwie zu einem Album. Da spielen sie den ja so mehr oder minder live. Nochmal leicht anders. Finde ich auch halt sehr schön.
Ja, hau rein. Ja, absoluter Hidden Champion, kann man mhm, fast sagen, auf dem Album. Deswegen auch etwas, was, ich sag mal, auch für Leute, die sich nicht so häufig mit YouTube befasst haben, nochmal, ja, gibt nochmal eine ganz andere Perspektive. Also wer jetzt nur die großen Hits und so weiter kennt, wer da nochmal reinhaut, hört in eine Bombe insbesondere, der bekommt dann nochmal eine ganz andere Facette auch gezeigt, letztendlich.
Ja. Und was man auch wieder schön sieht, klar, die sind relativ verwandt, sag ich mal, die beiden Alben, über die wir hier sprechen. Aber trotzdem ist immer was ganz anders und irgendwie immer wieder neu mit jedem Album, was die rausbringen. Und da war es eigentlich relativ egal, ob das jetzt eben die 90er waren, die 80er oder jetzt dann eben im neuen Millennium. Jede Platte ist für sich anders und eigen. Und das ist halt auch das Schöne. Die haben ja jetzt auch bei den beiden Platten auch andere dezentere Töne genommen. Wenn ich da jetzt eben zum Beispiel in A Little While denke,
ja,
die Art und Weise, wie er spielt,
ist auch, ja auch noch All was. All That You Can Leave Behind jetzt, also wir springen nochmal noch zurück.
Ganz anderes.
Ja, also natürlich.
Sehr auch, reduzierter Sound.
Sehr, vor allen Dingen aber auch schön in so einer Live-Version. Das fand ich auch beeindruckend, da auch letztendlich auf den Konzerten. Das geht ja auch so in die Richtung wie Stay Far Away So Close. Fühle ich mich immer dran erinnert, bei dieser Art Songs, wenn U2 sie performen. Und die entwickeln dann insbesondere live dann nochmal einen ganz eigenen Zauber. Wo man jetzt nicht sagt, wenn ich das auf dem Album höre, würde ich sagen, ist jetzt nicht eine zwingende Live-Nummer, die ich jetzt live bringen würde.
Eigentlich nicht.
Aber die Band macht es trotzdem und ja, mit Recht.
Und trägt eben dann tragen auch live dazu bei, dass unterschiedliche Facetten in einem Konzert drin sind, dass man da wirklich viel erlebt. Dass es nicht immer nur Bambule ist, dann kommt nochmal ein ruhiger Song, dann wieder Bambule, nochmal ein ruhiger Song, Feierabend. Und am hinten nur die ganzen Hits. Nee, das ist bei denen nicht. Da ist viel mehr Erlebnis dabei.
Und ich hoffe, das hatten oder haben wir euch so ein bisschen rüberbringen können hier auch im Praxisteil bei One Desire. Ja, Sebastian, Walk On, Back to the Roots oder werden U2 einfach nur erwachsen? Die Periode mit Leaf und mit der Bombe haben wir jetzt so ein bisschen abgefrühstückt.
Wofür in sehr epischer Breite. Ja, wofür entscheidest du dich eigentlich dann, was passiert ist? Ich bin mehr der Typ, der dann sagt, eigentlich werden sie einfach erwachsen. Und wenn man erwachsen würde, wird man ein bisschen ruhiger.
Also ist es für mich schon ein Stück weit Back to the Roots gewesen. Nach dem Motto, ich will nicht sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, aber wir haben jetzt mal alles abgefrühstückt, alles uns angeguckt und das sind dann doch eher wir, wie es dann geklungen hat. Also das ist dann doch eher, wir sind doch eher Beautiful Day oder wir sind doch eher Vertigo, als dass wir Mofo und Miami sind, um es mal so zu sagen.
Auch bei mir nicht zum Beispiel. Ich kann nicht wirklich sagen, dass die halt mehr 80er sind. Die haben jetzt einfach nur mal ein paar verwandte Klänge aus den 80ern jetzt mal wieder aufleben lassen, worüber man sich sehr freuen kann. Das machen sie ja nicht ganze Zeit. Ne? Das ist ja wirklich ja nur mal bei Beautiful Day der Fall eigentlich.
Und wenn man sich sowas anhört wie New York. Gerade auch, was so diese Drum Machine und so weiter angeht. Also da haben wir ja schon die Elemente dann auch mitgenommen.
Beautiful Day ist durchgehend eine Drum Machine im
Hintergrund. Ne? Ja, genau. Das kommt auch noch mit dazu. Also sie sind ja, haben wir früher auch schon gesagt, sie sind so Schleppnetzfischer. Nehmen ja alles irgendwie mit, was sie irgendwie an Erfahrungen und an musikalischen Erfahrungen
dann. Was vielleicht da noch passt, ist, es erinnert mehr vielleicht an die 80er U2. Oder erst recht Anfang 80er U2. Vielleicht mehr sind das die Erinnerungen, die da ein bisschen mehr geweckt werden mit dem Album. Aber es sind nicht die 80er U2.
Einigen wir uns da drauf. Mhm. Ja, und hier geht's dann auch weiter bei One Desire, dem Musikpodcast auf meinmusikpodcast.de mit einer neuen Folge von U2. Demnächst werden wir uns dann beschäftigen mit
Der 360-Grad-Tour und rund um das Album.
Da drehen wir uns im Kreis.
Ja, da drehen wir uns im Kreis.
Sozusagen. Ja, also auch das Thema Live-Shows nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben mit dieser Tour. Und ja, dann auch musikalisch interessant, was dann, ja, wollen wir mal gucken, ob es dann wieder eine Kehrtwende gibt mit den Sachen, die es da gegeben hat oder doch eine Weiterentwicklung.
Ich bin auch mal gespannt, was wir uns da einfallen lassen, worüber wir da auch reden wollen und was wir spielen wollen.
Richtig. Das ist ja immer so, ist immer heiße Diskussion vor so einer Podcast-Ausgabe, für die ich mich in dieser Weise bei dir bedanken möchte.
Dankeschön und ich bedanke mich bei dir,
lieber Lars. Ja, so wie sich das gehört, sind wir alle dankbar, dass wir hier diese Folge machen konnten. Und ja, hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Nehmt da gerne auch mit uns Kontakt auf über die sozialen Netzwerke oder empfehlt es auch gerne weiter, wenn es euch gefallen hat, hier bei One Desire.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.